Richtig Mutter. Richtig Mutter. Richtig Mutter. Richtig Mutter. Richtig Mutter. Egal wie man es sagt, die Richtung ist klar. Es geht mutterwärts. Um die Reise, Mami zu werden, Mami zu sein und allem anderen, was das mit sich bringt, geht es in diesem Podcast. Wir diskutieren persönlich, ehrlich und vatergrad über Themen, die du im Alltag nicht dazukommst, Tabus, die keinen Platz finden und Fragen, wo wir manchmal selber noch keine Antwort darauf gefunden haben. Herzlich willkommen! Ich bin heute Morgen, es ist Freitag heute natürlich, bin ich gepostet und habe es recht lustig gefunden, wie viele Männer mit Kindern ich über den Weg gelaufen bin.
Was ja ein Zeichen ist dafür, dass etwas im Wandel ist. Also das heisst, wenn die Väter mit ihren Kindern unterwegs sind, sind sie in dem Moment nicht erwerbstätig. Sondern ja. Sind ja mit ihren Kindern. Ich habe das letzte gerade mit jemandem besprochen, einem Vater selber, wo er gesagt hat, hey, er fände Vater sein, sage ich heutzutage anders und er glaube ich auch anspruchsvoller oder anstrengender als seine Vatergeneration. Wo, und jetzt in seinem Beispiel, und ich glaube, es gibt aber ganz, ganz viele Familien, die so funktioniert haben, also die Rollenteilung, das hat das wie ganz klar war. Der Vater geht 100% arbeiten und die Mutter kümmert sich um die Kinder und den Haushalt und was das halt alles bedeutet. Und wo er gesagt hat, hey, weisst, und der Grossvater von seinem Kind, Hegi, damals, wo seine Kinder ganz klein waren, sagen, und noch Windeln getragen haben, hat der Grossvater von diesem Kind das erste Mal Windeln gewechselt. In seinem Leben.
Also er hat es gemacht, er hat sich getraut und das...
Er hat das gemacht und hat also bei seinen vier Kindern, die er selber hat, also bei dem Vater und die drei Geschwister, die hat der hat das nicht gemacht. Und es war wie so klar. Und der Vater hat mir gesagt, hey ja, erlebe ich das nicht so, will ich das auch nicht so leben. Aber es bedeutet einfach, dass es anstrengender ist und eben mehr vom Vater abverlangt.
Aha, nicht anstrengender, weil man es muss besprechen und herausfinden, wie man es dann macht.
Er hat mehr gefunden, anstrengender im Sinne von, weil er möchte ja eben präsent sein. Er möchte ja Sachen übernehmen. Bei Sachen dabei sein. Das sage ich einfach wirklich ganz anders als bei seinem Vater.
Wo, also wenn ich es richtig verstehe, in dem Fall mehr abwesend war. Und das für ihn auch okay war.
Ja, das war einfach so. Gewesen.
Genau, es ist wie nicht hinterfragt worden. Oder nicht als so kind. Sehr hinterfragt worden.
Oder als Kind ist das ja einfach so, wie es ist. Und dann wirst du älter und gehst nie über die Bücher. Ja. Und darum nochmal zurück zu dem, was du gesagt hast, all die Väter, die am Freitagmorgen posten, die machen es höchstwahrscheinlich anders als ihre eigenen Väter, die wahrscheinlich nie am Freitagmorgen mit ihren Kindern posten, oder?
Ausser mein Schwiegervater, also der ist plus minus 70 und er hat, als seine Kinder klein waren, gesagt, ich will einen Tag daheim sein. Unsere Familie funktioniert so, dass alle an dem gefügt beteiligt sind. Und ich finde das mega etwas Starkes, dass er trotzdem, dass er belächelt worden ist und vielleicht auch der ein oder andere wirklich dumme Sprüche über sich hat müssen ergehen, einfach gesagt hat, es ist mir gleich. Und eigentlich, also so wie ein bisschen Pionier-Vorreiterrolle gehabt hat, ich meine, wenn du heutzutage unseren Kollegen, Kolleginnen sagst, sagen die, ja, es ist irgendwie klar, dass der Papi auch ein Teil Kinderbetreuung übernimmt oder dass man das einfach miteinander macht, dass es irgendwie wirklich nicht mehr das traditionelle Familienmodell ist, wo noch unsere Grosseltern und Urgrosseltern gelebt haben, wie wir ja auch in einer anderen Zeit jetzt wie auch sind, wie sich alles verändert, aufbricht. Was ich auch mega spannend finde, dass er wie so der war, der gesagt hat, hey nein, das mache ich im Fall trotzdem. Genau, und weil mich das auch jetzt schon so ein bisschen wieder aufwirbelt und die berufliche Ebene, wo wir darüber geschwätzt haben, dass wir das heute machen könnten, ich merke, dass mich das so sehr, ich finde, Trigger ist so ein dummes Wort, aber dass mich das auf so vielen Ebenen hässig macht, auf die eine Seite, auf die andere Seite, dass ich so viele Sachen dankbar bin drum, habe ich mich auch ein bisschen schlau gemacht, also wenn es heute blättert, dann ist es von beiden Seiten, weil ich habe auch ein bisschen Recherche gemacht für heute.
Und ich habe probiert, das ein bisschen überhaupt zu ordnen. Und ich habe das jetzt so geordnet, dass ich angefangen habe, man ist berufstätig und nicht schwanger.
Noch ein kleiner Einschub, ja. Wo mir vorher in den Sinn kam, wenn wir von Arbeiten schwätzen, dann meinen wir Erwerbstätigkeit. Also das, was am Ende des Monats dir jemand oder etwas oder wer auch immer Geld zahlt. Das heisst aber nicht, dass wir die ganze Care-Arbeit, die ganze Kinderbetreuungsarbeit, das, was eben kein Geld am Ende des Monats abwirft, nicht als Arbeiten anschauen. Oder das, also das ist ganz klar für mich gleich zu setzen. Also es ist ein unglaublich, eben, da kommt jetzt, warum ich das so hässig macht, kommt das rein, wenn eine Gesellschaft überleben will, als Gesellschaft, dann braucht sie Leute, die sich um Kinder kümmern und sie braucht Leute, die arbeiten. Und warum, dass das beides nicht Geld gibt, also weil beides arbeiten ist, weil beides Gesellschaft am Leben erhalten ist, warum, dass das am Schluss nachher das eine mehr wert ist in Geld wie das andere, das verstehe ich nicht. Aber wenn wir von Arbeiten reden, dann meinen wir Erwerbstätigkeit. Gleichzeitig, wenn wir aber das Arbeiten im Haushalt, die Care-Arbeit nicht abwerten.
Nein, gar nicht. Und ich bin genau. So weit gegangen, Care-Arbeit ist ja, ob das Kinder sind, ob das alte Menschen sind, die Arbeit, die eben nicht bezahlt ist. Gell? Genau. Gut, also du bist erwerbstätig und nicht schwanger. Da gibt es verschiedene Gedanken, die aufploppen. Man macht sich Sorgen um die berufliche und die finanzielle Zukunft.
Mit dem Kinderwunsch. Man überlegt sich, wie wird das, wenn?
Wie wird das? Ah, also, ja. Und vor allem auch, soll ich überhaupt auf Grundlage von beruflicher und finanzieller Zukunft, also Sorgen um das, soll ich überhaupt Kind haben oder nicht? Mhm. Liegt das deine oder nicht? Was bedeutet das für meinen beruflichen Werdegang? Es gibt ein Stichwort Mama-Falle. Die Mama-Falle, auf das komme ich dann später noch zu sprechen. Dann gibt es auch solche, die sagen, hey, ich hatte ein schlechtes Gewissen gehabt, gegenüber der Arbeit, gegenüber Projekten, Kunden, Kundinnen und so weiter und so fort. Und die Angst und die Sorge, dass von ArbeitgeberInnen-Seite einem dann das Gefühl geben wird, dass die Schwangerschaft das Problem ist und dass es ein bisschen mühsam ist. Dass es eine mühsame Angelegenheit ist.
Die Sorge um das kann ich mega gut nachvollziehen, weil wenn du nicht in einem Grossunternehmen arbeitest, ist das einfach berechtigt. Ich habe nicht nur von einem Unternehmen in meinem Umfeld gehört, dass sie einen jungen Mann, also ein Mann heisst eine Person mit Penis, die nicht schwanger werden kann, bevorzugt gegenüber einer jungen Frau. Gleiches Alter, gleiche Ausbildung. Also wo ich dann wie gefunden habe, ja, aber ist das euer Ernst? Und sie mir ganz klar können sagen, schau, wenn ich 3, 4, 5, 6 Mann-Bude bin, 6 Frau-Bude bin, muss ich ja die neue Person wieder einschaffen. Und bis dann die gewordene Mama wieder zurückkommt, ist die andere oder der andere fängt eingeschafft. Also das ist einfach ein Hosenlupf, wo man gerade als kleines Unternehmen einfach schlichtweg nicht macht. Und ich hatte so grosse Augen gehabt und den Kinnladen so weit unten, wo ich im ersten Moment gedacht habe, ich glaube, ich höre nicht recht. Auf die andere Seite aber, wenn ich mich in die Person oder in die Chefin, den Chef hineinversetze, kann ich so gut nachvollziehen. Weil wenn du musst entscheiden, kann ich jemanden einschaffen, kann ich auf die Person verzichten oder nicht?
So ein Dilemma.
Genau. Und es gibt wie beides. Ich habe auch von kleinen Firmen, gerade in meinem Umfeld, auch mitbekommen, dass sie das machen, dass das geht. Dass es einfach verdammt gut geplant sein muss. Mhm. Und das ist halt mit einer Schwangerschaft, mit einer Geburt, mit einem Wochenbett, ist Planen mässig erfolgreich. Ja, wo ich mega zu denen aufschaue, die das einfach schaffen, die sagen, ich stelle junge Frauen ein, ich stelle sie ein, weil sie Qualitäten mitbringen, die ich in meinem Unternehmen will, dann werden sie Mami, dann bringen sie vielleicht sogar noch andere Qualitäten mit.
Und ich glaube, also das finde ich generell ganz wichtig, wo wir auch schon mal gesagt haben, das Schwarz-Weiß, oder? Dass man dort weder das eine noch das andere verurteilen sollte. Mhm. Es sind ja verschiedene Lebensrealitäten oder Geschäftsrealitäten in dem Fall. Und dass dann jedes Unternehmen für seine Situation entscheiden soll. mit dem grossen Jedoch.
Gleichzeitig.
Gleichzeitig. Ich bin überzeugt davon, dass dort noch in Luft nach oben ist. Aber dass es das Bewusstsein ist, gerade da. Und jetzt geht es darum, wie geht man mit dem um. Aber dass ein Wille da ist und der Wille wächst.
Ja, genau. Und das, was du vorher gesagt hast, mit dem sich überlegen, was heisst das finanziell, was heisst das beruflich für mich, Kind zu haben, kommt für mich immer wieder der Punkt rein, wo dann die Leute so sagen, das Kind ist so teuer. Und dann denke ich so, gut, dann rechnest du es zusammen. Dann hast du vielleicht 5, 6, 7, 8'000 Franken ausgegeben, whatever. Also was weiss ich, je nachdem kannst du ja auch noch mehr Geld ausgeben, wenn du das willst. Aber halt dich fest, weil wenn das Kind da ist, dann musst du Betreuung zahlen, wenn du arbeiten willst. Oder du gehst nicht mehr so viel arbeiten. Und das ist das, was ich finde, aus meiner Erfahrung, was wirklich kostet. Also weißt du, wo kostet, wo nicht einfach kannst mit einer Zahl aufwiegen, wo du dann kannst sagen, das habe ich gezahlt, das ist weg, das ist gemacht. Sondern dass es eben immer wieder das braucht, okay, wo mache ich jetzt wie was? Also gehe ich jetzt weniger meinen Beruf nach oder geht mein Partner, meine Partnerin weniger ihrem Job nach? Also, oder lassen wir unser Kind die ganze Woche betreuen? Einfach so das Auspendeln, oder das, also da kommt sicher auch wieder eben das gewisse Ding mit rein, wenn ich würde das nicht übers Herz bringen, aber das ist meine ganz persönliche Meinung und Erfahrung, mein Kind 5 Tage fremd betreuen zu lassen.
Ich tue dich da schon unterbrechen.
Genau, das kommt noch.
Richtig.
Gut. Aber das ist wie das, was ich so denke, wenn sich die Leute überlegen, was kostet Kinder.
Finanzielle Zukunft. Gell, ja. Finanzielle Zukunft habe ich jetzt noch weiter gedacht, weil das ist so der kurzfristige Teil, würde ich sagen. Mittelfristig ist es auch so, es hat eine Freundin von mir gesagt, ihre Kinder sind Teenager-Alter. Sie hat gesagt, hey, je älter Kind werden, desto teurer werden. Also am Anfang sind sie eigentlich günstig im Verhältnis zu später. Das habe ich auch noch interessant gefunden, sondern nie so gehört. Finanzielle Zukunft verstehe ich auch langfristig. Dass du dir Gedanken machst, hey, wie steht es um meine Altersvorsorge, wie steht es um unsere Sparkonten und so weiter und so fort. Ich glaube, das spielt in dem Sinn auch noch ein bisschen mit rein, weißt?
Genau, und dort habe ich gerade Studien gefunden oder Studien auch gelesen, eben zu dieser ganzen beruflichen Ebene, wo ich mich gefragt habe, wie viele Frauen sind dann berufstätig, wenn sie Mutter werden? Und es ist jetzt die Frage, kommt das auch noch?
Genau.
Gut. Und eben, Altersarmut ist dann dort natürlich auch ganz stark damit verknüpft. Also nicht nur, weil man Mutter wird, sondern eben wegen all diesen Kriterien, die wir in dem Fall noch drauf kommen.
Weiter geht es ja dann, du bist erwerbstätig und bist schwanger. Das ist dann wie so der, sag jetzt mal, der Zwischenschritt. Dort habe ich unter anderem gefunden, also eine hat gesagt, eine von den Autorinnen, sagt, dass sie mega erleichtert war, dass sie in ihrem Fall hat sie Unterstützung bekommen im Geschäft. Also in dem, so wie du es vorher gesagt hast, es ist gut vorbereitet worden und sie war mega erleichtert, weil sie eben Angst hatte, dann einfach die Augen rollen und denken, ach, jetzt ist sie schwanger, mega mühsam. Ja. Und der Satz habe ich auch schon gehört und ist mir jetzt in dem Fall in den Sinn gekommen, die Aussage, du bist nicht krank, du bist schwanger.
Ja.
Wo so, ja, aber.
Genau, oder? Du bist nicht, natürlich bist du nicht krank, natürlich, aber du lässt gerade ein Wesen, einen ganzen Mensch in dir wachsen. Und einen Tag Schwangerschaft, auch kurz vor der Geburt, ja, es ist mega streng, weil man einfach je nachdem irgendwie viel ründer, alles ist schwierig, man sieht seine Füße nicht mehr so, kann ich eh schon lange aufgeben. Eine Mehrbelastung, wo wenn jemand sagt, du bist nicht krank, ja, je nachdem, mit welcher Krankheit dass man es vergleicht. Also Kurzatmigkeit, die Langsamkeit, die dazukommt, Gelenke, die allenfalls wehtun, das massiv mehr Gewicht.
Ah ja, und ich glaube, wir sind uns einig. Und ich glaube, einfach die Aussage, habe ich das Gefühl, wenn man erwerbstätig ist und schwanger und eben so in dem schlechten Gewissen und ich wünsche mir Unterstützung und darf ich aber die annehmen oder darf ich die einfordern, einfach so, dass man das im Kopf, im Hinterkopf hat, so hey, ja, du bist nicht krank, aber du bist schwanger und du dir Sorge geben. Auch eben, wenn du krank wärst, willst du das auch machen. Wirst dich um dich kümmern.
Von wem kommt die Aussage? Ich behaupte, die Aussage kommt von Leuten, die selber kein Kind können bekommen können, also Männer. Oder...
Das wirst du wahrscheinlich überall finden.
Leider findet man das überall, oder?
Aber überall.
Also ich verstehe das wie nicht. Wieso darf die Schwangere nicht einfach gefeiert werden? Mm. Und irgendwie... Ja genau, ein bisschen mehr gehäschelt werden. Aber das wissen wir ja auch schon, wenn wir uns ein bisschen länger hören, dass ich finde, die Schwangere und die neue Mama, die dürfte so viel mehr Wohlwollen überkommen.
Ja.
Oder man soll eben, dort bin ich meiner Frauenärztin wirklich auf ewig dankbar, dass sie gesagt hat, schauen Sie, eine Geburt ist kein Spaziergang. Mhm. Und bitte lassen Sie sich genug früh krank schreiben. Mhm. Und ich habe so, nein, geht schon noch. Und sie dann wirklich gesagt hat, schauen Sie sich einfach wirklich gut. Und ja, wenn man erschöpft in eine Geburt hineingeht, glaube ich einfach, hat das im Wochenbett und in der Zeit, die nachher kommt, mit Kind einen Impact.
Schöner Übergang. Wie dann ist Geburt und dann ein völlig neuer Alltag. Also stellst du dir vor, du bist erwerbstätig, bist für den Moment nicht, das Kind ist auf der Welt oder ist bei euch. Ich denke mir wieder an die anderen Lebensrealitäten, wo das Kind nicht überkommst, über
die eigene Geburt.
Ja, genau.
Hat man den Mutterschutz?
Ja, das habe ich jetzt auch gerade überlegt. Behalten wir uns als Frage.
Schreib sie mal auf.
Gut, also du hast einen völlig neuen Alltag, oder? 24-7 rundum Betreuung von dem Kind. Und dann gibt es eine Aussage in diesem Buch. Und ich habe die gelesen und dachte, ja voll, genau, so fühlt sich das an. Die Aussage ist voll und doch nicht ausgefüllt. Das Gefühl in dieser ersten Zeit. Und wo ich jetzt behaupte, dass das eben dann der Identitätskampf ist. Und das, über das haben wir geschwätzt auf der psychologischen Ebene von der Muttertät. Das alte Ich und das neue Ich. Und das muss ich jetzt zusammenbringen. Und wenn ich so zurückdenke, dann habe ich das fest gehabt.
Ja, und jetzt gerade wenn ich denke, auf einer beruflichen Ebene hätte ich mir manchmal gewünscht, ich könnte einfach das ganze Puff in meinem Haus hinter mir lassen, die Türen zumachen und einfach arbeiten. Einfach einmal für einen Moment allein die Viertelstunde Auto fahren, die ich auf meinem Arbeitsweg habe.
Und dann geht es
wieder. Die Normalität wieder haben.
Und die fehlende... Also für die einen Leute, für mich hat sich das so ein bisschen angefühlt, aber ich glaube nicht für alle, die fehlende Selbstverwirklichung und keine gesellschaftliche Anerkennung für das, was du einfach
machst. Also nur schon auch die Struktur, die Alltagsstruktur, die einfach weggeht. Mhm. Irgendwie kein Rhythmus mehr, wo ich glaube, dass es mega langweilig tönt, aber ich glaube, für unser System massiv entspannend ist, wenn wir einen Rhythmus haben und in diesem Rhythmus flexibel sein können.
Und gleichzeitig hast du schon einen Rhythmus, einfach einen neuen.
Ja, einen mega aussenbestimmten.
Richtig.
Der mega schwierig ist.
Das ausmacht, eben so, du bist ja voll. Du hast ja so viele Aufgaben und Zeug und Sachen, die du musst. Und gleichzeitig bist du nicht ausgefüllt.
Ja.
Für mich hat es immer so sich angefühlt, dass mein Kopf ist einfach so... Also zum einen ist mein Kopf voll mit so und dann, wie spät ist jetzt und was müssen wir jetzt noch und was habe ich jetzt noch vergessen und was sind die Bedürfnisse und so. Und gleichzeitig aber das fehlende Hirnfutter, das Vakuum, finde ich ganz schwierig. Also es war für mich schwierig. Der nächste Schritt wäre dann der Wiedereinstieg, der allfällige Wiedereinstieg. Hast du wie noch etwas zu dem vorher, also sagen, zwischen der Geburt und dem allfälligen Wiedereinstieg? Gibt es noch etwas, was du jetzt ergänzen
willst? Nein, zu dem habe ich nichts mehr gefunden. Dort habe ich mir jetzt mehr gerade überlegt, dass es gerade in meinem Umfeld auch von den Leuten, die Kinder haben, die ganz viel unbezahlten Urlaub nehmen, nach dieser gesetzlichen Mutterschutzzeit. Und ich sage mega bewusst Mutterschutz. Es klingt ein bisschen, als würde es aus Deutschland kommen. Aber ich finde, Mutterschaftsurlaub trifft das, was man in dieser Zeit macht, einfach mit keinem bisschen. Es trifft Mutterschaft, trifft super, aber was Urlaub in dem zu suchen hat, ist wirklich, also da tun sich mir Fragen auf,
das Wording, oder?
Genau, also es ist das, oder? Ja. Es ist mehr der Mutterschutz, finde ich eigentlich mega ein schönes Wort, oder? Es ist so die Schutzzeit von neugeborener, neu angekommener Mutter. Mhm. Wo jetzt bei uns in der Schweiz, also hängt mich nicht, wenn die Zahl nicht ganz richtig ist. Ich glaube, für Lehrpersonen ist es 14 Wochen, wenn man vor der Geburt aber schon ausfällt oder sich krank schreiben lässt, hat müssen, sind es noch 12 Wochen. Oder sind es jetzt so bei mir gewesen. Und ja, wenn ich mir überlege, nach 12 Wochen bin ich auf einmal 4-mal im Rückbildungskurs gewesen. Und dann sollte ich aber schon wieder arbeiten. Und je nachdem, was ich arbeite, ist jetzt bei mir als Lehrperson ist es einfach, kann ich es mir mehr oder weniger einrichten, dass ich vielleicht ein bisschen mehr sitze, ein bisschen weniger, weiss doch auch nicht, um einen Anlauf umeinander stehen. Aber wenn ich im Verkauf arbeite oder so, dann stehe ich einfach den ganzen Tag mit dem Körper, der gerade je nachdem 3, 4, 5 Kilo geboren hat, wo der Becken, der einfach eben fängt 4-mal hat er eine Rückbildung geniessen, wo vielleicht noch nicht wieder so reagiert, wie man sich gewöhnt ist. Und es einfach ganz, ganz blöde Konsequenzen kann haben, wenn die Zeit einfach so abgekürzt wird, wo der Körper eigentlich braucht, zum heilen, zum einfach wieder fit werden für das, wo wir ja eigentlich leistungsfähig sind. Und gerade in meinem Umfeld oder da, wo ich jetzt so bin, sind die Frauen nicht, also weißt du, dass man sagt, ja, die ist einfach faul. Überhaupt nicht, sondern es ist ein Bewusstsein da für den Körper, der wieder soll können, leistungsfähig dürfen sein, in einem anderen Grad, wie er vielleicht vorher war, aber trotzdem wieder belastbar.
12 oder 14 Wochen sind einfach viel zu wenig.
Es ist einfach nichts, es ist nichts. Gar nicht. Und dass jetzt der Papi oder der wordene andere Part 2 Wochen überkommt, ja Halleluja, danke vielmal, gnädig. Mhm. Und es schwirrt so eine Initiative, um den Mutterschutz zu verlängern. Ich bin jetzt nicht ganz sicher, vielleicht finde ich den Link und kann ihn einfügen, oder damit möglichst viele Leute können unterschreiben können, dass man wirklich die, ich finde auch, die Mutter-Vater- Zeit so auseinanderzunehmen, irgendwie absurd. Ich finde, es wäre die Elternschaftszeit, dass nachher wirklich einfach jedes Familiensystem für sich kann entscheiden, hey, wer bleibt wann, wie lange, zu welchen Bedingungen zu Hause und nicht die Arbeitssituation im Nacken zu haben, ich muss unbezahlten Urlaub nehmen, ich verdiene dann wirklich einfach nichts, kommen wir durch mit einem Lohn, wie lange kommen wir durch mit einem Lohn. Also eben, in meinem Umfeld ist der Klassiker sind die 6 Monate, wo mega viele Leute nach 6 Monaten wieder ihrem Beruf nachgehen. Ich weiss nicht, ob das wie so ein Zwischending wäre. Man könnte sagen, hey, 6 Monate, auf das hat man sich irgendwie bilateral geeinigt. Wir jetzt in unserem System, ich habe 2-mal ein Jahr gemacht, wobei beide Jahre sehr intensiv waren, mit allen Höchst und Tiefs, die man kann durchleben kann. Es war mega hart. Ich würde vielleicht das eine oder andere anders machen, aber ich würde an der Dauer nichts verändern. Weil ich wie gesehen habe, meine Kinder sind mit Jährig ganz an einem anderen Punkt für in eine Fremdbetreuung einzusteigen, wie sie mit Halbjährig sind. Also wenn ich mir mit Halbjährig überlegen muss ich Milch abpumpen? Welchen Brei muss ich dann mitgeben? Will ich ihr überhaupt Brei geben? Muss ich ihr Brei geben, nur weil sie in die Kita geht? Was für Möglichkeiten habe ich? Mit Jährig habe ich ganz andere Ausgangslage, wo ich wie haben können sagen, hey, meine Kinder brauchen nur noch sehr bedingt Milch, wo ich nicht wollte, dass sie das in einem Shoppen überkommen, wo ich auch können sagen, hey, sie können mit einem Becher grundsätzlich umgehen. Ihr dürft ihr die Muttermilch in einem Becher geben. Sie darf vom Tisch essen. Wenn das Zeug nicht gerade massiv gewürzt ist, bin ich sehr froh, sonst kann ich ihr auch etwas mitgeben oder so. Als ich jetzt beides mal in beiden Kitas, wo wir Erfahrungen gemacht haben, darauf gestossen bin, dass sie das einfach angenommen haben und gesagt haben, nein, das sicher, kein Problem, machen wir so. Ja, als ich für meine Kinder entschieden habe, dass Jährig ein gutes Alter ist, auch für mich, zu mir können sagen, ich gebe sie mit gutem Gewissen ab, auch ganz klar den Gegenbrei entschieden haben und das Baby-led Weaning gemacht haben, wo wir sehr gute Erfahrungen damit gemacht haben und mit Jährig in einer Fremdbetreuung ja, wie einfacher ist, um zu sagen, hey, für uns hat das so gut funktioniert.
Und es war möglich gewesen, gell? Es gibt ja dann von Beispielen, die ich weiss, was es geheißen hat, wenn ich nicht nach 6 Monaten zurückgegangen bin, dann habe ich meinen Job nicht
mehr. Ah, das ist das andere, oder? Genau. Also, ich habe natürlich auch kündigen. Also ich habe zweimal gekündigt und habe zweimal eigentlich eine neue Stelle gesucht, wobei die zweite habe ich jetzt das Glück gehabt, dass einfach sie, die für mich übernommen hat, nach einem Jahr gesagt hat, hey, für mich ist gut, ich gehe eh wieder. Also dass dort ich wirklich eigentlich wieder in meine alte Stelle haben können zurückgumpen. Ja, weil vielleicht das in dem Schulsystem halt auch einfacher ist, weil man halt so in dem Jahr plant. Wo ich eigentlich auch noch dankbar bin, dass ich wie können von Sommerferien zu Sommerferien so das Jahr quasi draussen bleiben.
Ja, und da sind wir ja eigentlich schon wieder
bei mir drin.
Also, oder? Genau. Machen wir weiter. Also du steigst ein. Und in diesem Buch, das ist geschrieben worden von 2 Frauen, die in Deutschland leben, wo es eben die ältere Zeit gibt. Und sie aber dann schreiben im Buch, dass es in vielen anderen Ländern, dass ein Hochdruck besteht, um nach wenigen Wochen wieder erwerbstätig zu werden. Und dass sich eben dann viele spannende Fragen auftun, wie Vereinbarkeit von Familie und Job, Mentalot-Verteilung, Betreuung der Kinder, passende Betreuung finden und so weiter. Ich glaube, die Liste ist endlos lang.
Jetzt wird es noch spannend, welche Länder wie lange Mutterschutz haben. Mm. Ich glaube, die USA hat einfach gar keinen.
Ja, sie streichen die USA auch noch rausstreichen. Und sie, ja, weil es gibt eben eine Autorin, wo sie darauf verweisen, die heisst Lauren Smith Brody. Und die hat das Buch geschrieben, The Fifth Trimester Movement. Ich habe das jetzt zum ersten Mal gehört, von dem Begriff, das 5. Trimester. Aber das 5. Trimester beschreibt sie als das Trimester, wo du wieder einsteigst in die Erwerbstätigkeit. Und sie hat das untersucht. Und dann ist dort auf auch wieder ganz viel Schuldgefühl gestoßen. Sie hat Interviews geführt mit Frauen, wo, wie du sagst, in den USA ist das wirklich ziemlich sofort plötzlich wieder. Und die Frauen beschreiben, sie haben aus verschiedensten Gründen schlechtes Gewissen, Schuldgefühl. Also sie haben gegenüber ihrem Kind oder ihrem Kind Schuldgefühl. Dass sie arbeiten, also erwerbstätig sind. Und wieder andere haben ein schlechtes Gewissen, weil sie gerne arbeiten können. Und sie beschreibt auch die gesellschaftlichen Stigmas, die es gibt. Das wäre so die Rabenmutter.
Genau. Und die das eben geht arbeiten und die armen Kinder alleine lässt.
Und das andere ist Gluckern.
Also als könnte nur die Mutter die beste Betreuung bieten für das Kind.
Genau, wie sie sagt, genau. Das gibt ja dann die gesellschaftliche Idealvorstellung von dieser permanent verfügbar aufopfernden Mutter, die im besten Fall nicht erwerbstätig ist, weil sie sich eben für ihre Kinder aufopfert. Und wenn sie aber erwerbstätig muss sein oder ist, dann macht sie das sicher nicht gern. Und es hat eine Forschungsserie in New York und dort raus gibt es den Begriff «The Bad Parent Assumption». Und das gilt nur für die Mütter. Also nicht für die Väter. Man geht nur davon aus, dass das ist bei den Müttern. Und vor allem bei Müttern, die selbstbestimmt und erfolgreich in männerdominierten Berufen arbeiten.
Spannend.
Assumption heisst, glaube ich, Annahme, oder?
Genau.
Schlechte Elternannahme. Aber eigentlich müsste es heissen, Bad Mother Assumption.
Assumption, ja.
Weil für die Väter gilt das nicht.
Also man nimmt an, eine Frau, die in einem männerdominierten Job arbeitet, ist eine schlechte Mutter.
Ja, also so überall, das heisst, erwerbstätige Mütter sind schlechte Mütter. So die sogenannten Rabenmütter.
Es kommt nicht darauf an, wie hochprozentig. Hauptsache erwerbstätig gleich schlecht.
Also ich würde sagen, je höher, desto schlechter.
Ja.
So, oder? Finde ich einen schweren Brocken.
Hey, ja, das Bundesamt für Statistik hat offenbar da Statistik erhoben. Es ist zwar von 2024/25, also nicht ganz, ganz aktuell, dass knapp 60% der erwerbstätigen Frauen Teilzeit arbeiten. Demgegenüber 21% Männer. Dort habe ich mich dann gefragt, okay, also jede zweite Frau, ich meine, fair heisst ja nicht, dass sie Mutter ist.
Genau, und wo ich auch, mir gerade eingefallen ist, man hat das einmal untersucht und man herausgefunden hat, vor allem in den jüngeren Generationen, dass das eigentlich gang und gäbe ist, dass sie sagen, genau, ich will gar nicht wenn ich nicht muss 100% arbeiten.
Genau, das hat mich dann natürlich dazu gebracht, dass ich weiter in das Rabbit Hole hineingefallen bin und gesucht habe nach Müttern auf dem Arbeitsmarkt. Und das sind auch Daten von der Schweizer Arbeitskräfteerhebung, wo Mütter definiert haben als Personen, also Frauen in dem Fall jetzt zwischen 25 und 54 und Kind unter 15. Und dort ist herausgekommen, dass 80% von denen sind erwerbstätig und 20% sind nicht erwerbstätig, also sind quasi die klassischen Hausfrauen. Und dem gegenüber steht, also es ist wirklich gerade umgekehrt. Männer sind, also nicht einmal 20%, es sind 14% Männer, die Teilzeit arbeiten. Jetzt gehen wir schauen, was sind denn die Gründe? Warum sagen die Frauen, dass sie daheim bleiben?
Also das heisst, die nicht Teilzeit, also gar nicht erwerbstätig sind?
Beides, ja. Beides, genau. Warum arbeiten die einen nicht 100% und warum bleiben die anderen ganz daheim? Und es ist wirklich... Der Hauptgrund ist, also ich habe nur die Auswertung gefunden, wo dann das Fazit war, warum das Männer Teilzeit arbeiten und warum das Frauen Teilzeit arbeiten. Und das ist etwas, was mich wirklich mega sauer gemacht hat. Bei den Frauen ist ja wirklich der Hauptgrund, den sie angehen, ist Kinderbetreuung. Und hast du eine Idee, einen Vorschlag, eine Annahme, was Männer, warum das Männer Teilzeit
arbeiten? Also sind das Männer der Väter?
Ja, das ist jetzt eine gute Frage. Ich gehe davon aus, dass Männer... Nein, es ist zwar in der gleichen Arbeitskräfteerhebung, wo ich die Mütter gesucht habe.
Also mit dem Alter und der...
Ich würde mich jetzt weit zum Fenster rauslehnen, wenn ich sagen würde, Väter. Ja, ich würde jetzt mal von Männern ausgehen.
Vielleicht können wir sie dann verlinken. Da kann man so...
Genau, da kann man sich das...
Kann man selber nur noch schnell nachlesen. Okay, aber der Grund... es ist... Du hörst wahrscheinlich nicht Kinderbetreuung.
Nein. Es ist Weiterbildung. Es ist das, wo
ich jetzt behaupte, wo du aus dem Grund Weiterbildung, dass es vielleicht zum Teil überhaupt möglich ist, für die
ja,
Männer
genau.
zum Teilzeit zu arbeiten.
Genau, oder? Dass sie wie sagen, oh, das bringt ja dann auch dem Unternehmen etwas und dann ist das Unternehmen auf einmal parat, auf Teilzeit einzusteigen. Aber wenn es heisst, oh, ich werde Vater, ich will gerne reduzieren, heisst ja. Dann kannst du die grossen Projekte vergessen. Mhm. Wenn du nicht mehr die ganze Zeit da bist, dann kannst du, weiss ich nicht was, alles eben so karrieretechnisch vergessen.
Ist gerade so, bei den Müttern würden wir jetzt eben von dieser Mami-Falle
Genau, sprechen. Das wäre jetzt das. Was ist die Mami-Falle?
Die Mami-Falle. Wir haben das in der Soziologie das untersucht. Und im englischsprachigen Raum redet man von der Motherhood Penalty. Das bedeutet, dass die Mutterschaft gleich, also bedeutet, dass man Nachteile hat im Beruf. Das heisst also geringere Entlöhnung.
Also wo wir ja schon dabei sind, dass Frauen an und für sich weniger verdienen als Männer.
Richtig, und wenn du dann noch Teilzeit schaffst, ist es wie noch weniger.
Ja.
Und dir werden die Kompetenzen abgesprochen, auch weil du Teilzeit unterwegs bist. Ja, und das hat einfach einen negativen Einfluss auf die Lohnentwicklung. Also ökonomisch, nicht nur soziologisch, sondern auch der ökonomische Teil, ist die Mami vorne.
Das war die Folge «Richtig Mutter» für heute. Danke vielmals fürs Zuhören und für die Zeit, die du dir für das genommen hast. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann teile sie gerne mit anderen und gib ihr ein paar Sterne, weil das hilft auch Leuten, die uns noch nicht kennen, uns zu finden und uns zuzuhören. Gerne lesen wir auch deine Überlegungen und Gedanken zu dieser Folge. Du findest uns nicht nur auf Spotify und Apple Podcasts, sondern auch auf Instagram. Natürlich unter dem Namen «Richtig Mutter». Die Musik, die du hörst, ist vom LKB. Und jetzt wünsche ich dir ganz eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!